Viele sagen ja, ich habe einen langsamen Stoffwechsel oder ab 30 geht der Stoffwechsel eh den Bach runter. Aber ist das wirklich so? In der heutigen Folge nehmen wir uns mal den großen Stoffwechselmythos vor und schauen, ja, was beeinflusst unseren Stoffwechsel tatsächlich, von der Muskelmasse über das sogenannte braune Fett, ja, bis hin zu Dingen, an die ihr vielleicht noch gar nicht gedacht habt, Alex. Da ist ja einiges zu bereden heute.
Ja, Thorsten, das ist mir auch wirklich ein riesengroßes Anliegen, die heutige Folge, weil sie so viele Fragen beantworten wird, die ich ganz oft in meinem Coaching gestellt bekomme. Also ich kann sie wahrscheinlich danach dann einfach ganz vielen Menschen zuschicken, die dann so viele Fragen beantwortet bekommen wie noch nie in ihrem Leben.
Gesund gefragt. 5 Tipps für deine Gesundheit. Mit TV-Reporter Thorsten Slegers und Personal Trainer Alexander Nikolai.
Bevor wir ins Detail gehen, Alex, viele Menschen, ja, die sagen ja oder die denken, dass ihr Stoffwechsel einfach festgelegt ist oder sie haben diesen langsamen Stoffwechsel, den ich eben schon mal angesprochen habe. Ist das denn tatsächlich so oder ist das nur ein Mythos?
Das ist wirklich ein kompletter Mythos. Dein Grundumsatz ist kein unveränderliches Schicksal, das du jetzt nicht irgendwie beeinflussen könntest, sondern nein, das ist von ganz vielen Faktoren abhängig. Ob es nun erstmal um die allgemeinen Dinge geht wie Körpergröße, Gewicht, Geschlecht, Alter, Muskelmasse, ne, das heißt Zusammensetzung deines Körpers, wie viel ist davon stoffwechselaktiv, wie viel ist stoffwechselpassiv, also wie viel ist Muskulatur, wie viel ist Fett. Es gibt unglaublich viele Einflussfaktoren, die wir nehmen können, unabhängig von unserem Lifestyle, was Ernährung, Schlaf, wozu wir gleich noch kommen werden, ganz groß das ganze Thema noch umreißt. Also es gibt so viele Einflussfaktoren, du musst nicht mit dem Stoffwechsel, von dem du jetzt vielleicht noch denkst, der wäre super schlecht, den Rest deines Lebens mit klarkommen.
Beim Thema Stoffwechsel spielt natürlich der Grundumsatz eine Riesenrolle. Auch darüber haben wir bei Gesund gefragt schon sehr ausführlich gesprochen, vor einigen Monaten. Kalorienverbrauch, großes Thema. Kann man denn sagen, wie viel Prozent des täglichen Kalorienverbrauchs unser Grundumsatz eigentlich ausmacht? Gibt es da mal so eine grobe Zahl oder so eine Richtlinie, wo das jeder mal so ein bisschen für sich ausrechnen kann?
Ja, man weiß so ungefähr so 2/3 bis 3/4 des täglichen Kalorienverbrauchs ist der Grundumsatz. Also ein einfaches Beispiel jetzt, wenn du am Tag 2000 Kalorien verbrennen würdest, insgesamt, ne? Also Thorsten ist den ganzen Tag unterwegs, du jetzt nicht, du wirst ein bisschen mehr verbrennen, aber als Rechenbeispiel kannst du so ungefähr sagen, dass 500, 600 Kalorien halt durch die Aktivität gekommen sind und die anderen 1500 wären dann so die Range, die der klassische Grundumsatz ausmacht. Das wäre aber Thorsten nur in der reinen Existenz des Daseins. Also du würdest im Bett liegen und vielleicht maximal noch ein Buch lesen, aber dich nicht körperlich großartig aktiv verhalten. Aber das kann sich natürlich ändern, weil klar, würdest du jetzt super viel Sport machen und würdest am Tag auf 3000 Kalorien kommen, die du verbrauchst, logischerweise steigt dann ja nicht dein Grundumsatz. Der war dann immer noch derselbe. Das waren immer noch die 1500. Und dann hat es halt nur 50% ausgemacht, weil du 1500 Kalorien noch durch extremen Sport verbrannt hast, weil du noch 2-3 Stunden für deinen Triathlon geübt hast. Also der Grundumsatz bleibt immer annähernd gleich, außer du beeinflusst ihn natürlich dadurch, dass du deinen Körper veränderst. Aber erstmal sind es so ungefähr, ich sag mal so 65-75%.
Ich habe irgendwann mal gelesen, Diäten machen den Stoffwechsel kaputt. Die Idee ist dahinter natürlich, wenn man jetzt weniger isst, dass sich der Stoffwechsel dadurch verlangsamt. Ist das wissenschaftlich belegt oder ja, ist das, sag ich mal, so auf wackeligen Beinen erst diese These?
Ja, erstmal eine einfache Frage vorweg. Thorsten, kennst du das? Du hast ja schon auch ein paar Mal gefastet oder irgendwelche Kalorienrestriktionen gehabt. Kennst du das Phänomen, wenn dir dann automatisch so ein bisschen kälter wurde oder wenn du mehr müde warst, ist das bei dir aufgetreten?
Also das mit dem Kalt auf jeden Fall. Das merke ich dann schon, wenn ich dann weniger gegessen habe, dann habe ich kalte Füße, kalte Hände und das legt sich dann relativ schnell nach der nächsten Mahlzeit.
Ja, aber das wäre nämlich der erste und billigste Effekt, den eigentlich auch jeder kennt oder den wahrscheinlich schon viele mal erfahren haben. Und diese klassische adaptive Thermogenese, so heißt das so schön, also einfach nur der Stoffwechsel fährt sich ein bisschen runter, wenn er nicht genügend zu essen bekommt, weil er sagt, hey, jetzt noch Wärme produzieren, schwierig, ich probiere das mal ein bisschen einzudämmen und dann kann es halt mal schneller sein, dass dir kalt ist. Also du merkst, worauf ich hinaus möchte, es geht relativ schnell, dass der Körper sich an so etwas anpasst. Jetzt ist aber wichtig zu verstehen, kann ich meinen Stoffwechsel damit ruinieren? Wenn du jetzt mal 1-2 Tage vielleicht nicht so toll isst, Thorsten, ganz ehrlich, wird sich dein Stoffwechsel ja nicht großartig verändern. Ne, dann sagt er halt 1-2 Mal, jetzt ist mir halt ein bisschen kalt, na gut, dann ist das halt so. Aber du kennst ja vielleicht das Beispiel von dieser Fernsehsendung The Biggest Loser. Hast du davon schon mal gehört, Thorsten?
Gehört, ja, gesehen, nicht. Außer in irgendwelchen Trailern, okay, wo dann natürlich ja Menschen, die sehr, sehr viel auf den Rippen haben, abnehmen möchten.
Ja, das ist ja das grundlegende Prinzip. Da geht es ja einfach darum, wenn einem festgelegten Zeitraum, ist ja jetzt egal wie lange, am meisten abnehmen kann und der hat am Ende gewonnen bei dieser Sendung. Und ich hatte nämlich auch mal dafür ein Angebot für so eine Fernsehsendung. Ich habe es aber abgelehnt, weil ich gesagt habe, das mache ich nicht. Weil es mir einfach wirklich zu unprofessionell und zu unwissenschaftlich war. Nämlich aus dem einfachen Grund. Ich habe nämlich mal eine ganz tolle Studie rausgesucht. Die war nämlich nur mit Teilnehmern von The Biggest Loser. Also da ging es wirklich nur darum, wie ist es denen die Jahre danach ergangen. Denn die haben ja erstmal unglaublich viel Gewicht verloren. Und das Ganze auch in einer extrem kurzen Zeit. Was passiert dann dadurch? Logisch, Thorsten, ist klar, wenn du vorher 150 Kilo wiegst, dann nur noch 100, wird natürlich auch dein Grundumsatz sinken, also erstmal verbrauchst du weniger Kalorien. Dann haben leider aber super viele von denen auch extrem schnell wieder zugenommen, nachdem die Sendung vorbei war. Und was super spannend war, die haben dann wieder zugenommen und sind vielleicht sogar auf ihr Ausgangsgewicht zurückgegangen, wo sie vor der Sendung standen, aber haben weniger Kalorien verbraucht. Und kannst du dir vorstellen, woran das gelegen hat?
Tatsächlich nicht, nee.
Und das ist nämlich ein ganz wichtiger Punkt, weil viele denken so, ja gut, der wiegt halt mehr, der verbrennt mehr Kalorien. Und jetzt kommt nämlich genau der Aspekt, den du am Anfang meintest, Thorsten, habe ich vielleicht einen doofen Stoffwechsel? Ja, und zwar warum? Weil du ihn dir selber ruiniert hast. Das wäre nämlich genau der Punkt, wo der Körper sagt, hey, wenn ich so viel Gewicht reduzieren muss, dann werfe ich auch Muskelmasse über Bord. Weil der Körper alles Mögliche an Warnsignalen bekommt, weil er sagt, oh mein Gott, ich kriege ja gar nichts mehr zu essen, ich muss ja jeden Tag Sport machen, ich muss mich noch bewegen, dann schaffst du es fast gar nicht, wenn das in so kurzer Zeit ist, trotz Sport, deine Muskelmasse zu erhalten. Und dann verbrauchst du danach so wenig Kalorien, dass dein Körper sofort, was du an Kalorien oben reinschmeißt, auf die Hüften lagert, weil dein Grundumsatz so gering ist und dann hast du langfristig deinen Stoffwechsel wirklich nach unten verändert und das ist halt super schade, weil du natürlich dann leider wesentlich schneller wieder zunimmst oder immer weiter zunimmst und sogar vielleicht noch über dein Ausgangsmaß hinaus, wo du vielleicht vor deiner Diät warst.
Wir schauen jetzt mal auf das Thema Fitness, denn es gibt dieses viel beworbene Versprechen im Fitnessbereich, mehr Muskeln gleich höherer Stoffwechsel und das 24/7. Das klingt natürlich sehr verlockend, aber wir müssen jetzt mal schauen, was wirklich realistisch ist. Wie viele Kalorien verbrennt denn 1 Kilogramm Muskelmasse tatsächlich pro Tag? Und da ist natürlich dann die Frage, lohnt sich das als Strategie zum Abnehmen?
Ja, Thorsten, wenn ich dir jetzt 15 Kalorien pro Tag sage, lohnt sich das für dich?
Nicht wirklich, würde ich mal sagen, ne?
Ja, man muss das nämlich jetzt ein bisschen wissenschaftlich einschätzen. Ganz oft, das könnt ihr auch gerne, ob ihr das googelt, bei ChatGPT eingibt, wo auch immer, wird irgendwas immer so kommen mit um und bei 15 Kalorien pro Tag, wenn ich so ein Kilo mehr Muskeln habe. Jetzt würde man natürlich erstmal sagen, Alex, ach Gott, geh mir weg mit deiner Muckibude, was habe ich denn von 15 Kalorien? Aber jetzt geht's ja darum, und das ist erstmal ein wichtiger Aspekt, und der geht mir total auf die Nerven, dass das viele Leute irgendwie gar nicht großartig beachten. 15 Kalorien pro Tag, gut, wir nehmen jetzt mal an, du machst vielleicht 2-3 Kilo Muskelmasse drauf. Klingt erstmal viel, ist aber gar nicht wild. Also wenn man 2-3 Monate ins Fitnessstudio geht und vorher nicht wirklich viel gemacht hat, hat die relativ schnell drauf, die 2-3 Kilo Muskelmasse. Wenn du die erstmal antrainiert hast, wären das ja am Tag schon mal so circa 50 Kalorien. So, klingt jetzt auch noch nicht so wild. Das Wichtige aber dabei ist, Thorsten, das ist ja nur bezogen auf deinen Grundumsatz. Und wenn man sich mal überlegt, wie sich der Tagesumsatz zusammensetzt, also als Beispiel, Thorsten, ich würde jetzt sagen, ich bin der Alex, ich wiege 80 Kilo, in 24 Stunden verbrenne ich ungefähr 2000 Kalorien. Jetzt kommt aber prozentual ein Wert obendrauf. Das sind vielleicht 30%, vielleicht 40%, vielleicht 50% durch körperliche Aktivität. Bedeutet, wenn ich 50 Kalorien mehr in Ruhe verbrenne, wird das durch die Aktivität mal Faktor 1,5, 1,6, je nachdem wie aktiv ich bin, auf einmal 70, 80 Kalorien. So, und langsam wird's interessant, weil wenn ich mir jetzt überlege, ich habe das ein Jahr lang, habe ich diesen Wert. Und wenn ich jetzt nur meinen Taschenrechner aufklappe, Thorsten, mal so ganz einfach gerechnet, und ich nehme jetzt 365 Tage, jetzt rechne ich das mal so ungefähre Hausnummer, vielleicht habe ich so 70, 80 Kalorien am Tag, nehme ich mal 75, ist ja egal, dann habe ich 27.000 Kalorien. Wenn ich das teile, sind das ungefähr 3-3,5 Kilo Fett, die du verloren hättest. Und wenn du das überlegst, Thorsten, okay, das sind pro Jahr 3 Kilo Unterschied, dann ist das schon eine Hausnummer. Also im kurzfristigen vielleicht nicht der Mega-Effekt, langfristig sorgt es aber dafür, weil du ja jedes Jahr auch Gewicht verlieren würdest in Bezug auf deine Muskelmasse, nicht dein allgemeines Gewicht, aber ein Muskelmassegewicht, ist das schon ein Wert, glaube ich, der interessant wird.
Dann schauen wir jetzt mal auf die Trainingsart. Und da eben die große Frage, Alex, welche beeinflusst den Stoffwechsel da am meisten? Also gehen wir mal davon aus, jemand hat nur begrenzt Zeit für ein Training. Geht vielleicht ein-, zweimal die Woche. Sollte der lieber Krafttraining machen, um die Muskeln aufzubauen? Oder vielleicht doch auch regelmäßig Cardio? Also was hat letztendlich den größten Einfluss auf diesen Gesamtenergiehaushalt?
Dann würde ich mich, wenn ich wenig Zeit hätte, für ein intensives, kurzes, knackiges Krafttraining entscheiden. Heißt, ich würde entweder so oldschool an Zirkeltraining dabei zuerst denken oder, wenn man jetzt neumodern denken würde, an HIIT-Training. Heißt, wenn du jetzt ins Fitnessstudio gehst, Thorsten, du kennst es ja bestimmt, Leute, die so auf dem Fitnessgerät da sitzen, dann machen die 2, 3 Wiederholungen oder auch 10 oder 12, dann machen sie erstmal 2 Minuten Pause. Und dann geht's weiter. Das kennst du ja bestimmt, ne?
Ja, klar.
Ja, und die Pause können wir uns ja schenken. Das heißt, ich würde dann mir einfach so ganz oldschool-mäßig 7, 8 Übungen raussuchen mit großen Muskelgruppen. Die Liegestütz, das Rudern, die Kniebeugen und die alle hintereinander wegmachen. Ohne Pause. Und dann direkt wieder von vorne anfangen. Dass ich die ganze Zeit auch in Schweiß komme, dass ich ordentlich auch kardiotechnisch was zu tun habe. Und das wird garantiert am erfolgsversprechenden sein. Also mit Leuten, auch mit Klienten von mir, die sagen, Alex, kurz und knackig, ich habe eine halbe Stunde Zeit, gebe ich dir ein schönes HIIT-Training oder so ein klassisches Zirkeltraining, je nachdem, wie fit die sind, und dann geht die Reise los.
Ganz spannendes Thema, finde ich, ist auch die hormonelle Ebene. Denn die Hormone, die von der Schilddrüse kommen, Insulin und Co., das hat ja alles Einfluss auf unseren Stoffwechsel auch. Und wenn man sich mal mit Menschen unterhält, die so über ihre Gewichtsprobleme klagen, da wird ja immer schnell irgendwie die Schilddrüse auch vorgeschoben. Ich frage mich immer, naja, ist das jetzt wirklich so oder ist es jetzt nur eine blöde Ausrede? Kann natürlich sein, ich will niemandem was unterstellen. Aber wie häufig ist denn tatsächlich eine Störung der Schilddrüse, also entweder Über- oder Unterfunktion, wirklich der Grund, ja, dass jemand einen verlangsamten Stoffwechsel hat?
Also sagen wir es erstmal gemein, ist jetzt böse für die Betroffenen, aber eine Schilddrüsenüberfunktion wäre eher vorteilhaft, um es mal böse zu sagen, rein auf das Kalorische. Es geht ja um die Unterfunktion in dem Moment. Und natürlich kann man sagen, die Schilddrüse hat schon einen krassen physiologischen Einfluss. Das muss man einfach sagen. Man schätzt so, dass so circa 5 bis 8, 9% in Deutschland eventuell davon betroffen sind, von der Schilddrüsenunterfunktion. Natürlich sind viele davon auch schon sich dessen bewusst und sind auch schon in ärztlicher Behandlung diesbezüglich. Was mir aber wichtig ist, eine Mini-Unterfunktion ist jetzt kein Todesurteil für einen schlechten Stoffwechsel, denn das ist auch reversibel, also ich kann da auch was gegen tun. Aber die anderen Einflussfaktoren bezüglich Hormone, Thorsten, sowas wie Insulin bzw. Insulinresistenz, was die Sexualhormone angeht, Testosteron, Östrogen, Cortisol als Stresshormon, die haben einen viel höheren Einflussfaktor. Die sind viel, viel wichtiger. Deshalb, sorry, klingt jetzt gemein, nicht jeder kann sich darauf ausruhen, dass er sagt, er hat einen langsamen Stoffwechsel. Der ist leider wirklich erworben, also quasi im negativen Sinne antrainiert und nicht automatisch ein Naturgesetz.
Wir hören ja ganz oft auch von sogenannter hormoneller Balance und speziellen Diäten, die den Hormonhaushalt regulieren können, sollen, verbessern sollen. Wie realistisch schätzt du das ein, dass man den Stoffwechsel durch gezieltes Essen, also durch ganz bestimmte Lebensmittel oder vielleicht auch Essenszeiten und Schlaf optimieren kann?
Ganz spannender Aspekt. Ich habe nämlich extra nochmal, ich betreue ja super viele Ärzte, die bei mir trainieren. Also ich habe, glaube ich, aktuell 10 oder 12 Ärzte bei mir im Coaching. Das ist ganz interessant. Ich habe mit einigen von denen nämlich auch mal gesprochen. Die haben ja auch regelmäßig Fortbildung. Und einer hat mir gerade erzählt, dass diese latente Unterfunktion der Schilddrüse heutzutage viel mehr angeraten wird, den Lebensstil zu optimieren, als noch, komm, ich habe da eine Idee mit Medikamenten. Also ganz spannend, wird sich die Medizin immer mehr dessen bewusst, was ich eigentlich schon seit Jahren predige. Und deshalb freue ich mich, dass das immer mehr in diese Richtung geht. Denn du kannst durch einen gesunden Schlaf, durch Stressreduktion, durch ausreichend Proteine, durch eine gute Aufteilung der Makronährstoffe, durch körperliche Aktivität, also all diese Lifestyle-Faktoren, unglaublich viel erreichen. Da muss ich nicht sagen, okay, wenn die Schilddrüse mal nicht so top in ihrer Funktion ist, wenn es überhaupt der Fall ist, das setze ich jetzt erstmal voraus, es betrifft ja nur knapp 10% in Deutschland, kann ich unglaublich viel dafür tun.
Wir haben letztens erst über das braune Fett gesprochen, wo ich noch dachte, so klingt ein bisschen ekelhaft, aber gesagt hast, gerade das braune Fett ist extrem gut und das brauchen wir eigentlich auch, denn es verbrennt ja nun mal auch Kalorien wie so ein kleines Feuer. Wie bedeutsam ist denn dieses braune Fett im Körper wirklich so für den durchschnittlichen Menschen? Denn man könnte ja jetzt auch sagen, beim Thema Genetik und Alter, ja, sind wir so ein bisschen Gefangene unserer eigenen Gene.
Ja, also natürlich finde ich Kälteexposition gut, also wenn man regelmäßig mit Kälte Kontakt hat. Das braune Fettgewebe finde ich super, weil es ja sehr stark unseren Körper unterstützt, entzündungsfördernde Stoffe zu minimieren bzw. zu bekämpfen. Bezüglich Kalorien hat es nicht den unglaublichen Faktor. Da ist eher die Kälte der Vorteil. Also wer sich wirklich Kälte aussetzt, hat dadurch einen sehr, sehr guten Nachbrenneffekt. Und wenn man regelmäßig, also es gibt auch, habe ich lustigerweise auch mit einem Arzt darüber gesprochen, der regelmäßig in kaltem Wasser schwimmen geht. Also das ist schon was für die Hartgesottenen, also Respekt dafür. Hat das schon einen gewissen Effekt, weil man weiß, dass diese Kälteexposition im Körper einen großen Nachbrenneffekt erzeugt. Das ist cool. Das braune Fettgewebe, was ich dadurch erzeuge, ist eher gut für meine Gesundheit, aber nicht der Rieseneinflussfaktor, was meine Kalorienverbrennung angeht.
Das war genau das Ding, wo du auch mal geraten hast, also wer jetzt nicht direkt ins Eisbad gehen möchte oder in den nächsten See schwimmt bei minus 1000 Grad irgendwie gefühlt, sind auch die Wechselduschen mal ganz nett. Ne? Wenn man unter der Dusche steht, dass man einfach mal sich so langsam rantastet. Ja, genau. Einfach mal ein bisschen wärmer, ein bisschen heißer, dann wieder kälter. Also einfach da mal dem Körper zu zeigen, guck mal, es geht auch frostiger.
Ja, finde ich absolut gut. Und wie gesagt, es muss ja nicht gleich die wildeste Methode sein. Es reicht ja, wenn ich langsam mich daran taste und ich finde es halt einfach auch gut für den Stoffwechsel generell. Das wird jetzt nicht den Kalorienverbrauch durch die Decke jagen, wenn du mit einer Tüte Chips stehst und die Füße mal ins kalte Wasser hältst. Also damit kommen wir dann leider nicht weit. Aber ich finde es halt grundsätzlich gut, unser Immunsystem zu boosten. Und wenn man das so in kleinen Dosen im Körper mal da so ein bisschen ranführt, finde ich das gut. Das wird jetzt kalorisch nicht der Mega-Game-Changer sein, aber ich finde es an sich einen guten unterstützenden Effekt.
Es gibt auf jeden Fall eine Menge Faktoren, wie ihr ganz realistisch euren Stoffwechsel positiv beeinflussen könnt, im Endeffekt natürlich dann eben auch super beim Abnehmen unterstützen könnt. Und ja, ich sag mal, die wichtigsten Hebel, die wichtigsten Tipps gibt es jetzt in unseren Tipps für deine Gesundheit.
Thorsten fragt, Alexander antwortet. In diesem Podcast erfährst du alles über Ernährung und Fitness. Einfach erklärt und mit konkreten Tipps für deinen Alltag.
Ja, meine 5 Tipps drehen sich jetzt eigentlich gar nicht so sehr darum, wie fasse ich diese Folge zusammen, sondern welche 5 Dinge kannst du jetzt tun, um etwas für deinen Stoffwechsel zu tun, um ihn zu boosten. Und deshalb Tipp Nummer 1. 2 bis 3 Mal die Woche ein Krafttraining. Ich bin ein riesengroßer Freund von HIIT-Training, also ein High-Intensity-Intervall-Training. Einfach mal googeln, was das genauer ist, beziehungsweise ein klassisches Oldschool-Zirkeltraining. Perfekt, um etwas für den Muskelerhalt oder den Muskelaufbau zu tun. Tipp Nummer 2, Need Calories. Need Calories, also Non-Exercise bezogene Kalorien, bedeutet die täglichen 10.000 Schritte. Mögen viele unterschätzen, aber sind auch wieder ein paar hundert Kalorien. Deshalb gerne das Auto mal ein bisschen weiter wegparken. Auch im Winter, wenn es mal ein bisschen schwerer fällt und dunkel ist, ein paar Wege extra gehen. Euer Körper wird es euch garantiert danken. Tipp Nummer 3, Proteine zuerst. Ganz wichtiger Aspekt, denn Proteine sorgen natürlich einmal für eine Supersättigung und zweitens sehr, sehr viel Wärmefreisetzung. Also ganz viel Energie aus Proteinen wird vom Körper genutzt für Wärmegewinnung. Deshalb unbedingt mehr Proteine rein, ist perfekt, um euren Stoffwechsel zu unterstützen. Tipp Nummer 4, ein moderates Defizit. Das predige ich immer wieder, deshalb will ich es jetzt unbedingt nochmal mit einbauen. Wenn ihr probiert, Gewicht zu reduzieren, bitte nicht 1000 Kalorien unter dem Tagesbedarf liegen, sondern so 10-20%. Für den Start ist gut, verbrauche ich 2000 Kalorien, esse ich meinetwegen 300-400 Kalorien weniger, aber euer Körper kommt dann nicht auf die Idee, Muskelmasse zu verlieren, weil er noch genügend Sicherheit hat, dass ihr nicht im absoluten Hungermodus seid. Tipp Nummer 5, als Unterstützung ganz wichtig, nämlich die Reduktion von Cortisol, von Stresshormonen. Deshalb ist Schlaf- und Stressmanagement das A und O. Also ich brauche jeden Tag meine 7-8 Stunden Schlaf. Ich brauche täglich am besten so kleine Stresspausen von 5-10 Minuten. Mal rausgehen, mal durchatmen, mal 5 Minuten an die frische Luft. Es verbessert extrem Insulinempfindlichkeit, Heißhunger, Hormone werden stabilisiert. Es ist unglaublich, was man mit so kleinen Pausen machen kann.
Ja, sehr spannend. Das war's auch schon mit unserer kleinen Stoffwechsel-Detektivarbeit bei Gesund gefragt. Wir hoffen natürlich, dass ihr so ein paar spannende Aha-Momente mitnehmen konntet und vielleicht seht ihr ja den eigenen Stoffwechsel ein bisschen entspannter. Wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr die Folge auch jemandem empfehlt, der immer sagt, mein Stoffwechsel ist einfach zu langsam. Vielleicht können wir den da auch noch ein bisschen aufklären. Und ansonsten für noch mehr Tipps rund um Gesundheit, Bewegung, Fitness gibt es auch bei uns Instagram Podcast Gesund gefragt. Schaut einfach mal vorbei, folgt uns da sehr, sehr gerne. Wir freuen uns auf die nächste Folge. Bis dahin, bleibt schön gesund.
Das war Gesund gefragt. der Experten-Talk mit Thorsten Slegers und Alexander Nikolai. Wenn es dir gefallen hat, abonniere gerne unseren Podcast und verpasse keine neue Folge mehr.